SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
21. November 1284. Der Todestag von Nasreddin Hodja, dem Till-Eulenspiegel des Orient.
Im Herzen der Türkei, in der mittelanatolischen Stadt Akşehir, steht ein Mausoleum, dessen Tür ein überdimensionales Vorhängeschloss sichert. Reinste Ironie. Denn ansonsten ist die Grabstätte ringsum frei zugänglich. Hier liegt Nasreddin Hodja, der Schelm, der religiöse Lehrer, wie sein Beiname Hodja besagt. Die islamische Welt liebt seit Jahrhunderten seinen subversiven Humor.
Mein letzter Wille. Wenn ich gestorben bin, legt mich in ein altes Grab. Die Anwesenden fragten, warum denn das? Ja, antwortet Hodja, wenn die Todesengel zur Befragung kommen, werde ich ihnen sagen, ich bin schon gefragt worden. Seht ihr denn nicht, dass mein Grab sehr alt ist?
Man schmunzelt über Nasreddin von Istanbul bis Jemen, von Marokko bis Peking, von Samarkand bis Moskau, vom Balkan bis in die Vorstädte Teherans. Nasreddin Hodja ist ein Kosmopolit, den die türkische Überlieferung jedoch als unveräußerliches Eigentum beansprucht. Dargestellt mit übergroßem Turban, meist verkehrt herum auf seinem Esel sitzend.
Aber Hodja, du sitzt verkehrt herum auf dem Esel. Nein, erwiderte Hodja, nicht ich sitz verkehrt herum, der Esel schaut in die falsche Richtung.
Ein übergroßer Turban aus Marmor schmückt sein Grab. Darauf steht, gestorben 683 Hedschra. Nach christlicher Zeitrechnung also 1284. Was noch lässt sich historisch greifen?
Das wüssten wir gerne, nicht wahr? So schwierig, das zu sagen. Und es wäre immer schön, wenn man als Wissenschaftler in der Lage wäre, klare Antworten zu geben.
Professor Ulrich Marzolf ist Islamwissenschaftler und Erzählforscher an der Universität Göttingen.
Was wir wissen, ist, dass es nach den derzeitigen Vorstellungen eine historische Person gewesen sein soll. Irgendwann im 13. oder 14. Jahrhundert, da erscheinen die ersten Nachrichten über Nasreddin Hodja. Aber ob er nun tatsächlich existiert hat oder nicht, wissen wir nicht. Und eigentlich spielt das für die Forschung auch herzlich wenig Rolle.
So manche Geschichte wirkt verblüffend zeitlos, wie die, als Nasreddin einst in zerlumpter Kleidung ins Badehaus ging.
Die Bademeister geben ihm nur ein winziges Stück Seife und ein verschlissenes Badetuch. Als er fertig ist, gibt der Hodja jedem eine Goldmünze als Trinkgeld. Mit großen Augen schauen sie ihm nach. Eine Woche später kommt Hodja wieder ins Bad. Die Bademeister verbeugen sich, als sei er der Padischa persönlich. Sie massieren, waschen, parfümieren ihn mit allergrößter Ehrerbietung. Als er geht, gibt Nasreddin jedem eine Kupfermünze. Enttäuscht reißen sie die Mäuler auf. Da sagt Hodja, die Kupfermünzen sind für das letzte Mal, die Goldmünzen für diesmal.
Nasreddin ist ein Schlitzohr, das verschmitzt mit Schleue, manchmal auch frech, die Schwächen der Menschen humorvoll karikiert.
Eines Tages bringt ein Bauer dem Hodja einen Brief zum Vorlesen. Nasreddin meint, die Schrift ist so schlecht, dass ich ihn nicht vorlesen kann. Ärgerlich rief der Mann, du trägst den Turban eines gebildeten Mannes und kannst noch nicht mal einen Brief lesen? Da nahm der Hodja seinen Turban ab und gab ihn dem Bauern. Wenn du meinst, jeder, der einen Turban trägt, sei ein gebildeter Mensch, dann setz ihn doch selber auf und schau, ob du dann lesen kannst.
Nasreddin Hodja ist ein Phänomen. Ein Schmelztiegel von Geschichten.
Das Phänomen würden wir von Seite der Wissenschaftsrichtung, die ich vertrete, also eine orientalistisch oder islamwissenschaftlich ausgerichtete historische und vergleichende Erzählforschung mit dem Terminus der Kristallisationsfigur belegen.
Hunderte, ja tausende Geschichten aus ganz verschiedenen Kulturkreisen haben sich im Lauf der Zeiten an diese eine Figur angelagert.
In der Anfangszeit, also der Zeit, die den frühesten Erwähnungen eines historischen Charakters nahe sind. In der Zeit gibt es ganz, ganz wenige Anekdoten. Und je weiter man sich davon entfernt, umso mehr werden es. Umso mehr weiß man, also eigentlich ein typisches Paradox der historischen Forschung, nicht wahr? Je weiter man von einem historischen Phänomen entfernt ist, umso mehr erfährt man darüber.
Eines Tages steigt Nasreddin auf die Gebetskanzel und fragt: Wisst ihr, was ich euch sagen werde? Die Zuhörer antworten: Nein, wissen wir nicht. Zornig steigt Nasreddin von der Kanzel. Ich werde euch, die ihr so unwissend seid, nichts sagen.
So beginnt die Anekdote über die Relativität von Wissen und Unwissen, die seit dem 16. Jahrhundert am Anfang aller Nasreddin-Ausgaben steht. Nachweislich findet sie sich aber schon im 9. Jahrhundert in der arabischen Unterhaltungsliteratur. Irgendwann ist sie dem Nasreddin-Kanon angelagert worden.
Am nächsten Freitag wiederholt Nasreddin die Frage auf der Kanzel. Diesmal sind die Zuhörer schlauer. Ja, wir wissen, was du uns sagen willst. Darauf meint Nasreddin: Nun, wenn ihr es schon wisst, brauche ich es ja nicht weiter zu erklären. Und geht davon. Am dritten Freitag beschließen die Zuhörer, dass die eine Hälfte von ihnen sich auf die Frage wissend, die andere unwissend zeigt. Da erklärt Nasreddin mit aller Milde: Das ist vorzüglich. Dann sollen es doch die, die es wissen, denen, die es nicht wissen, mitteilen.
Was sich im Laufe der Jahrhunderte dann insbesondere an der Person des Nasreddin angelagert hat, sind kurze Anekdoten mit so einem kritischen, lustigen, manchmal auch absurden naturphilosophischen Touch.
Nasreddin Hoxha wirft einen Becher mit Joghurt in den Dorftümpel. Aber Hoxha, was machst du denn da? Ich mache Joghurt, erklärt er ihnen. Aber Hoxha, so geht das doch nicht. Hoxha antwortet: Ja, ich weiß, ich bin doch nicht dumm. Aber stellt euch doch mal vor, es ginge.
Ich finde das unheimlich feinsinnig, wie er da die bestehenden Vorstellungen von Realität einfach mal hinterfragt und sagt: Leute, brecht doch mal eure normalen Denkmuster auf. Ja, stellt euch einfach mal vor, die Realität wäre etwas völlig anderes. Lasst wenigstens mal diesen Gedanken zu, um zu gucken, was dann passiert.
Auch Herrschaftskritik gehört zum Spektrum der Nasreddin-Themen. Häufig verknüpft mit der Gestalt des berühmten mongolischen Eroberers Timur Leng.
Eines Tages stehen sich Nasreddin Hoxha und Timur im Badehaus gegenüber. Beide nur mit einem Handtuch bekleidet. Da fragt Timur: Hoxha, was meinst du? Ich, der ruhmreiche, weltbeherrschende Padishah, wie viel bin ich wert? Überlegt Hoxha. 2 Dinar. Was? Schnaubt Timo empört. So viel ist allein schon mein Handtuch wert. Genau, sagt Nasreddin. Das hab ich gemeint.
Da wird auch Herrschaftskritik geübt. Ich glaube aber nicht, dass das für Nasreddin tatsächlich das entscheidende Kriterium ist. Er stellt vielleicht manchmal soziale Vorgänge oder eher noch das alltägliche Leben in Frage. Und es ist immer wieder, dass er den Blick für die Normalität versucht aufzubrechen. Ich rede jetzt auch schon, als ob es ihn gibt, nicht wahr?
Es gibt ihn ja auch. Allein schon durch die mit ihm verknüpften Geschichten. Sie kursieren in 24 Sprachen des gesamten Orients, Arabiens, Nordafrikas.
Es ist wirklich im ganz, ganz wörtlichen Sinn, wo auch immer der Islam gewesen ist, da ist auch Nasreddin hingekommen.
Er kommt sogar bis China und Russland. Ein gut gelaunter Michael Gorbatschow gibt als Präsident der Sowjetunion 1985 bei Abrüstungsgesprächen in Paris eine Geschichte von Nasreddin und seinem Sohn zum Besten.
Der Sohn saß auf dem Esel, Nasreddin ging zu Fuß. Da riefen die Leute: Jetzt schaut euch mal die heutige Jugend an. Der Junge lässt den Vater laufen.
Beschämt tauscht der Sohn mit dem Vater den Platz. Kurz darauf treffen sie auf andere Leute.
Nun schaut euch das mal an. Der arme kleine Junge muss zu Fuß gehen, während der Vater auf dem Esel sitzt. Da sagte Hoxha zu seinem Sohn: Das Beste ist, wir gehen beide zu Fuß, damit sich niemand beschwert. Wieder trafen sie Leute. Jetzt schaut euch diese beiden Dummköpfe an. Keiner von ihnen reitet in der heißen Sonne auf dem Esel. Leise sagte Hoxha zu seinem Sohn: Da siehst du, wie schwer es ist, sich nach der Meinung der Leute zu richten.
Den Weg ins christliche Abendland findet Nasreddin erst spät. Es gibt eine kulturelle Schallmauer.
Nasreddin ist und bleibt ein muslimischer, ja, im weitesten Sinn Geistlicher. Eine Transponierung, die man sich auch hätte vorstellen können von einem muslimischen Geistlichen in einen christlichen Geistlichen, hat da nicht stattgefunden. Aber auf der anderen Seite gibt es durchaus Anekdoten, für die wir relativ sicher nachweisen können, dass sie von Westen nach Osten gewandert sind.
An einem heißen Sommertag legte sich Nasreddin Hodscha in den Schatten eines Walnussbaums am Rand eines Felds mit Wassermelonen. Hodscha dachte bei sich, wie merkwürdig Gott doch ist. Die riesigen Melonen lässt er an kümmerlichen Pflanzen wachsen und die winzigen Walnüsse an einem mächtigen Baum. Bums, fiel ihm eine Walnuss auf den Kopf. Nasreddin rieb sich den Schädel. Gott weiß es doch am besten. Wenn Wassermelonen an Bäumen wüchsen, wäre mein Schädel jetzt ernsthaft beschädigt.
Ganz bekannt, möchte fast meinen, kennt jedes Kind irgendwie im Orient. Das ist eine der Geschichten, die sich erheblich früher, als sie im Türkischen auftauchen, in der italienischen Literatur nachweisen lassen. Also diese Wanderung von Anekdoten hat es durchaus gegeben.
Verborgen wie Nasreddin Hodscha bleibt den Europäern über Jahrhunderte auch die Liebe der Araber, Perser, Türken zum Humor.
Eines Tages kam ein Freund zu Nasreddin Hodscha und fragte ihn, ich habe gehört, dass du 40 Jahre alten Essig besitzt. Kann ich davon etwas haben? Natürlich nicht, rief der Hodscha. Hätte ich ihn immer weggegeben, dann wäre er ja nie 40 Jahre alt geworden.
In der arabischen Literatur haben wir seit dem 9., 10. Jahrhundert ausgesprochene Schwankbücher. Wir haben aus dem frühen 11. Jahrhundert ein Werk, was absolut faszinierend ist. Eine siebenbändige Witze-Enzyklopädie.
Der Erzählforscher Ulrich Marzolf gerät ins Schwärmen.
Von Anfang bis Ende nur lustige Geschichten. Wunderbar enzyklopädisch nach unterschiedlichen Aspekten zusammengefasst. Also die gesamten Berufe sind mit dabei, die gesamten Menschentypen, es sind historische Anekdoten, es ist alles Mögliche da drin. Ein Werk, was vergleichbar im 11. Jahrhundert in den europäischen Literaturen, sprich auf Latein, völlig undenkbar gewesen wäre.
Doch das humoristische Erbe der islamischen Welt bleibt im Abendland weitgehend unbekannt.
Gerade ich als, sagen wir mal, islamwissenschaftlicher Humorforscher kann ja ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, dass Humorforschung oder Volksliteraturforschung ähnlich ernst genommen wird als Ausdruck der, ja, der Realität muslimischer Kulturen, wie die anerkannten Wissenschaftsgebiete. Und da steht an allererster Stelle ja die Theologie.
Die großen Orientalisten des 19. und 20. Jahrhunderts übersetzen fast nur die Werke der Theologie, Philosophie und Geschichtswissenschaft.
Aber es ist nie der tiefgreifende Versuch gemacht worden, ernsthaft zu vermitteln, welche Rolle denn populäres Erzählgut, humoristisches Erzählgut auch für das Verständnis der Kulturen spielen kann.
Einmal fragte jemand den Hodscha, wie kann man Weisheit erlangen? Der antwortete, hör immer darauf, was die weisen und gelehrten Männer sagen. Und wenn du selbst zu anderen sprichst, achte darauf, was du selber sagst.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Nasreddin Hodscha, den Till-Eulenspiegel des Orient, der am 21. November 1284 gestorben ist. Zeitzeichen morgen über die Rechtschreibreform.